ARD Sounds.
Keine Lust mehr. Das heißt auf Französisch, nous n'avons plus envie. Und das denkt sich wohl der französische Energiekonzern Total Energies. Der hat eigentlich vor, einen riesigen Windpark zu bauen im Meer vor der deutschen Küste, aber jetzt wohl nicht mehr. Und das Komische ist, dass die Franzosen das Recht dafür erst vor 3 Jahren ersteigert haben, für richtig viel Geld. Und jetzt zeigen Recherchen, ach nö, der französische Konzern will anscheinend nicht mehr. Was ist da los? Das erfahrt ihr jetzt hier bei 10 Minuten Wirtschaft. Kurz gehört, schnell kapiert. Uns gibt es immer montags bis freitags kostenlos in der ARD Sounds App. In Sachen Windkraft, da kennt sich mein Kollege Arne Schulz aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion richtig gut aus. Und den hole ich mir jetzt in den Podcast. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Arne.
Hi Nils.
Arne, der französische Energiekonzern Total Energies, der hat anscheinend keine Lust mehr, im Meer vor der deutschen Küste einen Windpark zu bauen. Dabei hat der Konzern doch dieses Recht, das tun zu dürfen, erst vor ein paar Jahren ersteigert. Also was ist denn da jetzt los? Warum machen die wohl diesen Rückzieher?
Ja, also wir haben als NDR zusammen mit der Süddeutschen Zeitung so ein Positionspapier, ein internes von Total Energies vorliegen. Und darin heißt es, dass eben einzelne der geplanten Offshore-Projekte voraussichtlich nicht realisierbar seien. Und das begründen die vor allem mit Verzögerungen beim Netzausbau, die sie so nicht hätten erwarten können. Mhm. Man muss dazu sagen, das ist jetzt noch nicht fix. Das ist erstmal ein Diskussionspapier. Und die können sich auch nicht einfach mal so rausziehen aus solchen Projekten. Da gibt es strenge Auflagen im Gesetz. Aber die Recherche bestätigt auf jeden Fall diejenigen in der Branche, die eh schon Zweifel hatten, ob die geplanten Windprojekte auf See alle so realisiert werden können.
Okay, ich habe viele Fragen, Arne. Die allererste Frage ist jetzt erstmal, welche Folgen hätte denn so ein Rückzug von Total Energies, vorausgesetzt, die machen das dann jetzt auch? Also den Rückzieher meine ich.
Also das würde die Energiewende vermutlich wirklich zurückwerfen, einfach weil diese Projekte von Total in der Nord- und Ostsee gigantisch groß sind. Also rein rechnerisch könnten die geschätzt 8 Millionen Haushalte mit Strom versorgen.
Ui.
Falls das so käme, würden ja wahrscheinlich andere Unternehmen dann einspringen und versuchen, diese Parks zu bauen. Aber da müsste man dann doch mit deutlichen Verzögerungen rechnen. Und die ambitionierten Ausbauziele, die es gibt, bis 2030 will man eigentlich eine Verdreifachung schaffen der installierten Leistung. Da haben vorher schon Leute gesagt, das ist eigentlich kaum noch zu schaffen. Und jetzt kommt noch dazu, dass Total kein Einzelfall ist, sondern eher ein Symptom für noch tiefer liegende Probleme.
Ja, okay, aber was sind denn dann diese tiefer liegenden Probleme? Also du hast das ja eben schon angerissen, dass du gesagt hast, irgendwie ja, in dem Diskussionspapier, da geht es irgendwie darum, dass man irgendwie wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die hätten sich verändert, das hat man nicht vorhersehen können. Was ist denn das, Arne? Was meinen die? Klär mich auf.
Also grundsätzlich würde ich sagen, ist die Offshore-Windkraft immer noch attraktiv. Es gibt weltweit Investitionen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass der dänische Anlagenbauer Vestas so viele Aufträge wie nie in seinen Büchern stehen hat. Das hat er gerade bekannt gegeben.
Aha.
Aber das gilt eben nicht für neue Projekte hier in Deutschland. Und dass wir hier Probleme haben, das hat viel damit zu tun, würde ich sagen, wie der Bau dieser Offshore-Windparks bei uns organisiert ist.
Das klingt wieder nach einem sehr speziellen deutschen Problem. Dann lass uns doch genau diesen Punkt mal genauer anschauen. Früher, meine ich, da gab es doch immer, wenn Windparks gebaut werden sollten, so eine feste Vergütung. Ne? Da hat der Staat gesagt, jo, wenn du das baust, du kriegst pro Kilowattstunde mindestens so und so viel Geld dafür.
Mhm.
Und ich meine, das hat sich geändert und jetzt geht es anders. Ne? Es werden Flächen versteigert, so war das doch beim letzten Mal. Aber Arne, jetzt hört auch schon mein gefährliches Halbwissen auf. Wie geht's weiter?
Genau, also die Flächen werden seit einigen Jahren versteigert. Da müssen Unternehmen also sagen, ich brauche so und so viel Staatsgeld, wenn ich auf dieser Fläche hier in der Nord- oder Ostsee einen Windpark baue. Soll. Und vereinfacht gesagt ist es dann oft so, dass der günstigste den Zuschlag bekommt.
Der am wenigsten Geld haben will dafür.
Genau, der am wenigsten Geld haben will dafür. Aber jetzt gab es eine Überraschung und zwar hat das einfach für sehr viel Wettbewerb gesorgt. Und dann haben die Unternehmen in den vergangenen Jahren plötzlich angefangen, sich gegenseitig immer weiter zu unterbieten.
Ja gut.
Erstmal super, genau. Aber das hat dann dazu geführt, dass die ersten komplett auf eine Förderung verzichtet haben, mit der Annahme, wir verdienen auch so mit dem Windstrom genug Geld. Und dann kam eben Total und BP, die haben dem Staat dann im Jahr 2023 sogar Geld geboten für das Recht, Windparks zu bauen. Mehr als 12 Milliarden Euro zusammen, das war damals ein echter Hammer.
Ja, aber eigentlich ja geil für den Staat, ne? Aber genau bei diesen Projekten ist jetzt dann doch fraglich, ob sie gebaut werden?
Genau, und zwar, weil vielleicht jetzt das eintritt, was schon damals manche befürchtet haben, dass man eben nicht so gut mit diesen Parks Geld verdienen kann, wenn man vorher oder während der Laufzeit dann nach und nach wirklich viele Milliarden an den Staat überweisen muss. Ah. Und es kam eben jetzt noch was dazu in den vergangenen Jahren. Die Kosten sind sehr stark gestiegen für solche Projekte. Stahl und andere Materialien, die man für Masten und Turbinen braucht, die sind viel teurer geworden. Aber auch die Kreditzinsen sind viel höher als vor ein paar Jahren. Und das zeigt sich mittlerweile auch an anderen Projekten. Also im vergangenen Jahr gab es auch so eine Versteigerung von Windparkflächen. Da hat einfach niemand sich beworben. Keiner wollte das noch machen zu diesen Bedingungen, wie sie jetzt herrschen. Das zeigt eigentlich ja schon, wie groß die Unsicherheit in der Branche ist.
Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, die Branche, die will jetzt Unterstützung haben, und zwar von der Bundesregierung. Was könnte denn der Staat rein theoretisch machen, um den Ausbau wieder anzukurbeln?
Also Experten sagen, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der Staat mehr Investitionssicherheit schafft. Da wird dann oft so ein Vorbild genannt, Großbritannien. Da sind nämlich die Unternehmen ganz offensichtlich sehr stark weiter an einem Ausbau interessiert. Auch deutsche Unternehmen wie RWE oder NBW versuchen da sehr stark auf diesen Markt zu kommen. Und jetzt kann man natürlich gucken, was machen die denn anders? Und da gibt es zumindest einen Punkt, der hervorsticht, und das sind sogenannte Differenzverträge. Also das klingt kompliziert, ist aber eigentlich eine simple Idee, die man auch leicht verstehen kann. Da geht es darum, dass der Betreiber eigentlich auch wieder in so einer Ausschreibung sagt, so und so viel Geld pro Kilowattstunde Strom, das müsste ich nachher verdienen, damit sich dieser Park für mich rechnet. Und dann garantiert der Staat diese Summe. Jetzt gibt's aber noch einen Trick, also verdient der Windparkbetreiber nachher viel mehr Geld mit seinem Strom, dann muss er das überschüssige Geld tatsächlich an den Staat zurückzahlen. Und andersherum, wenn er jetzt aber weniger verdient und sozusagen Verluste machen würde, dann gleicht der Staat ihm das aus. Und das Ziel von diesem Instrument ist einfach, mehr Planbarkeit zu schaffen. Und jetzt ist es sozusagen natürlich naheliegend, dass man sowas vielleicht auch in Deutschland macht. Bundeswirtschaftsministerin Reiche hat gesagt, sie will das auch hier bei uns einführen. Die Branche fände das super, aber das Gesetz dazu lässt noch auf sich warten.
Ja gut, dass die Branche das super fände, kann ich mir gut vorstellen, weil quasi ja das Risiko dann ja zum Staat rübergeschoben wird, ne?
Nee, das Risiko wird ja sozusagen geteilt, ne? Weil wenn jetzt der Windparkbetreiber einen riesen Reibach nachher macht, dann muss er das Geld ja dann auch an den Staat abgeben, einen Teil des Geldes. Also insofern würde ich schon sagen, das ist eher ein geteiltes Risiko.
Okay. Aber ist es nicht auch ein bisschen einfach, nach dem Staat zu rufen? Ich meine, die Branche, das sind doch Profis, oder? Können die das nicht vielleicht auch ohne Vaterstaat hinbekommen? Ich meine, haben die nicht Hebel im Unternehmen selbst, mit ihrem Know-how, mit ihrer Erfahrung, wo man dann sagen kann, okay, die können bei so einem Projekt das anders kalkulieren oder einfach die Kosten senken?
Ja, also ich finde total gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube auch, dass die selber auch Hebel in der Hand haben. Also das Motto der Hersteller, das war ja in den vergangenen Jahren eigentlich, immer höhere und immer leistungsstärkere Anlagen zu bauen. Also du musst dir vorstellen, gerade auch im Moment werden in der Nordsee so neue Anlagen errichtet. Die haben 15 Megawatt Leistung und das heißt, die sind fast so groß wie der Eiffelturm.
Was?
Und was es auch noch so plastisch macht, wenn du ein einziges Mal eine Umdrehung hast mit so einem Windrad, dann kannst du damit schon 1600 Smartphones laden. Also
wow.
Ich finde, das verdeutlicht so die Dimension vielleicht ganz gut.
Das sind Riesendinger.
Genau, das sind Riesendinger. Ne? Deswegen muss man in so einem Park jetzt auch gar nicht mehr so viele Anlagen aufstellen wie früher, um da richtig viel Strom zu erzeugen. Erstmal gut. Aber auch das hat halt wieder eine Kehrseite. Ich habe kürzlich mit einem Offshore-Manager gesprochen von einem großen Hersteller. Und der hat gesagt, dadurch, dass wir in den vergangenen Jahren immer sofort, wenn eins fertig war, schon das nächste, noch bessere Modell entwickelt haben, hatten wir einfach permanent total hohe Forschungskosten. Dann mussten wir auch immer wieder unsere Fabriken umbauen. Und dann hatte das auch Auswirkungen an den Häfen zum Beispiel. Also die Anlagen sind jetzt auch immer schwerer geworden. Und um die überhaupt verladen zu können, um die dann rauszubringen aufs Meer, da muss man die Kaikanten an den Häfen wirklich immer wieder für viel Geld verstärken, weil die sonst einfach abbrechen würden, wenn man da so eine Anlage draufpackt und aufs Schiff verlädt. Und so gibt es eben viele Beispiele, die einen zu der Erkenntnis bringen könnten, dass es vielleicht auch eine ganz gute Idee sein könnte, vielleicht mal jetzt eine Weile beim, ja, sag ich mal, Stand der Technik zu bleiben und sich vielleicht eher darauf zu konzentrieren, jetzt mal mit einer Anlage auch eine Massenproduktion hinzukriegen, weil dann könnte man die Kosten pro Anlage womöglich senken und dann wäre es vielleicht eben auch wieder ein Stück leichter, mit den Offshore-Windparks Geld zu verdienen und gleichzeitig eben günstigen Strom zu erzeugen.
Ah, eine Windkraftanlage so groß wie der Eiffelturm. Also ich meine, das ist doch auch schon echt, ehrlich gesagt, beeindruckend genug, oder?
Und ich habe mir das auch angeguckt letztens mal vor Ort und das ist wirklich beeindruckend, wie groß die Dinger sind, ja. Das stimmt.
Kann man erstmal kurz eine Pause machen, ne, und sagen, okay, davon bauen wir jetzt ein paar. Vielen Dank für die ganzen Infos. Das war Arne Schulz aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion.
Sehr gerne.
Arne hat ja eben Großbritannien angesprochen. Auch da läuft eine Energiewende. Viele Windräder werden gebaut. Und wo geht der Strom hin? Na klar, auch zum Heizen. Es gibt sogar schon das erste richtige Schloss, das mit einer Wärmepumpe beheizt wird. Mancaster Castle, mehr als 800 Jahre alt. Der Schlossherr ist Ewan Frost Pennington, der ist 36, hat früher im Energiesektor gearbeitet und sich gefragt, warum kann man eigentlich das Familienschloss nicht klimafreundlich heizen?
So my first project at Mancaster was, why can't we heat it in an environmentally sustainable way?
Dazu muss man wissen, Ewan ist in dem Schloss aufgewachsen und das klingt irgendwie schon so, wow, märchenhaft so. Ein bisschen magisch, aber in Wirklichkeit, sagt er, war es einfach nur kalt. Richtig kalt.
As a kid, it was very cold.
Meine Eltern und auch meine Großeltern weigerten sich zu heizen. Und so wurde nur das Wohnzimmer geheizt, wo wir 90% unserer Zeit verbrachten. Der einzige Raum, in dem man tatsächlich leben konnte.
Warm enough to actually live.
Also hat er auf dem Dach Solarpaneele installiert, so dass man sie kaum sieht, und eine Wärmepumpe eingebaut. Fun Fact, ein großer Teil der Technik kommt aus Deutschland.
Yeah, we've used a lot of German technology here. We've relied on your guys' innovation, so thanks. I don't think Britain has...
Ich glaube nicht, dass es in Großbritannien einen einzigen Wärmepumpenhersteller gibt. Die Branche wurde als Zukunftssektor einfach noch nicht entdeckt.
Ewan hat damit gezeigt, man kann sogar ein Schloss aus dem Mittelalter mit einer Wärmepumpe heizen. Man braucht nur eine Idee und, naja, natürlich auch ein Schloss. Und damit verabschiede ich mich von euch für heute. 10 Minuten Wirtschaft findet ihr auch morgen wieder mit einer neuen Folge bei ARD Sounds. Und wenn ihr uns mögt, erzählt es gern weiter. Ich bedanke mich schon mal und bin jetzt raus. Mein Name ist Nils Walker. Macht es gut. Tschüss.